Hallo, ich bin Lina, die Sängerin von Dishko.
Ich bin Jona und ich spiele Bass bei Dishko.
Hallo, ich bin Lukas und spiele Gitarre bei Dishko.
Und wir haben unser Album Brenn via My Favorite Chords am 28.10. rausgebracht und sprechen heute mit Nadine beim Krachwink-Podcast darüber.
Cool.
Ich freue mich wirklich ohne Scheiß total, dass ihr heute hier im krachwink.de Podcast zu Gast seid, weil ich ganz, ganz doll auf euer Album gewartet habe. Jetzt ist es endlich da und euer Album heißt Brenn. Wie interpretiert ihr selbst denn den Titel Brenn? Vor Leidenschaft brennen oder an etwas verbrennen? Habt ihr euch da auf irgendwas geeinigt?
Irgendwie alles wahrscheinlich. Für etwas brennen, wegen etwas brennen, verbrennen, das ist, glaube ich, auch das, wieso für uns dann sofort klar war. Also es gab erst den Song Brenn, der ja der Closer und Titeltrack des Albums ist. Und als dieser Song den Namen Brenn trug, war auch damit für uns drei direkt klar, so heißt auch das Album. Das Album muss Brennen heißen, weil das beschreibt wie nichts anderes, was das Album für uns bedeutet. Wie viel wir dafür gebrannt haben, im positiven und negativen Sinne wahrscheinlich.
Ich habe auch das Gefühl, dass es so ein bisschen in die Zeit auch passt. Also das war für mich auch immer irgendwie so ein Ding, dass es für mich irgendwie einfach ein aktueller Titel ist, weil es so, wenn man zumindest als junge Person oder ich habe als junge Person so das Gefühl, dass man so in die Zukunft blickt und man sieht nichts so richtig. Man hat so das Gefühl, dass halt irgendwie auch alles brennt und deswegen fand ich das auch immer relativ passend.
Und ist euch dann danach auch aufgefallen, dass man Brenn quasi als Banner für jeden einzelnen Song nehmen könnte? Ich finde, man kann jeden Song in einer anderen Art von Brenn identifizieren. Das ist halt ein wirklich sehr gut gewählter Titel.
Dankeschön.
Das ist mir selber noch nicht aufgefallen. Aber
es passt im Allgemeinen zur Musik wahrscheinlich, deswegen vielleicht.
Ja, stimmt. Aber ich fand das jetzt ganz schön, was Lukas gesagt hat, dass man zwar, also es ist zwar ein Feuer und man sieht aber trotzdem nichts, so im Hinblick auf die Zukunft. Es gibt ja auch wohl viele Leute, die so positiv angezündet sind und ganz viel verändern wollen und dabei sich vielleicht auch verheddern und so. Das heißt, es hat wirklich sehr, sehr viele Deutungsmöglichkeiten. Wie würdet ihr denn selbst euren Musikstil beschreiben? Ich finde, da ist so ganz, also Indie könnte man sagen, trifft es nicht ganz so. Gothic-mäßig trifft es auch nicht ganz. So ganz leichte Tendenz, Shoegaze, vielleicht so Post-Punk. Ganz oft habe ich gelesen NDW, das kann ich nachvollziehen, so von Linas Gesang. Aber was sagt ihr selbst, wenn euch jemand fragt, was für eine Art von Musik ihr macht?
Ja, genau. Manchmal sagen wir einfach Pop. Manchmal sagen wir auch Post-Punk, weil, also je nach Situation, wir das Gefühl haben, da kann man sich dann vielleicht am ehesten noch was drunter vorstellen. Also oft, wenn mich jemand fragt, sage ich, ja, so Post-Punk, Neue Deutsche Welle-mäßig, in der Hoffnung, dass es dann irgendwelche Assoziationen weckt. Aber ich glaube, wir finden das selber gar nicht so leicht, weshalb wir uns dann auch mit diesem neue Deutsche Welle-Begriff lange Zeit irgendwie ganz gut angefreundet haben, weil es viele Dinge offen lässt und irgendwie mehr für eine Bewegung und eine Zeit steht, als jetzt für ein tatsächliches Genre.
Wenn du jetzt sagst, du findest es nicht so leicht, findest du es wichtig?
Nee, aber eigentlich nicht. Aber natürlich will man Leuten auch irgendwie so einen ersten Eindruck oder so eine erste Assoziation geben können, wenn jemand fragt. Und deshalb verstehe ich schon, warum es dazugehört, sich da auf irgendwas zu einigen.
Genau, also für uns selber war es jetzt nie wichtig, um zu sagen, das ist jetzt auch der Rahmen, in dem wir bleiben müssen oder wollen, weil den haben wir für uns nie gesetzt. Das ist einfach so passiert, wenn wir drei Musik machen, weil das vielleicht auch einfach das ist, wo wir drei uns dann treffen. Aber ich checke natürlich schon, wenn ich auch im Bereich von anderen Bands bin, dass man natürlich auch die einordnen will und das möchte oder so. Und deswegen haben wir selber für uns, man muss ja auch mal diese Promotexte und Pressetexte schreiben, da haben wir selber immer einfach geschrieben, brutale Popmusik, um das einfach so ein bisschen zusammenzufassen. Was wir machen und wo wir uns da vielleicht auch sehen.
Also du und Jona, ihr kennt euch weil ihr Geschwister seid, schon immer quasi. Aber ihr spielt ja auch schon ganz lang zu dritt jetzt so zusammen, ne? Woher kennt ihr drei euch?
Von einem Konzert tatsächlich. Also Lina und ich hatten vorher schon in einem Projekt zusammengespielt, was aus so einer Schülerband heraus entstanden war. Dann war es quasi ein bisschen Eingebung, weil der damalige Gitarrist gesagt hat, er hat keinen Bock mehr und er wird noch so zwei Konzerte mitspielen und ist dann raus. Und auf dem vorletzten von diesen zwei Konzerten war halt Lukas dann im Publikum und wir haben halt einfach gequatscht und ihm hat's gefallen und er hat Gitarre gespielt und dann haben wir gesagt, ey, lass uns doch einfach mal im Proberaum treffen irgendwie und gucken, was passiert. Und es hat dann eigentlich ziemlich direkt gefunkt, so.
Seitdem spielen wir halt irgendwie zusammen. Ich weiß auch, bin ich dann nach Wuppertal gefahren, weil da der Proberaum ist. Das ist ja nicht so weit von Solingen, wo wir wohnen. Dann bin ich halt da reingekommen und habe halt irgendwie so meine Gitarre angestöpselt und dann war das Erste, was wir gemacht haben, direkt irgendwie so einen neuen Song zusammengeschrieben. Die waren damals natürlich auch ein bisschen anders, als sie jetzt sind, aber wir waren damals dann natürlich direkt so, oh cool, da, das klappt ja super und dann, ja, seitdem machen wir halt zusammen Musik irgendwie.
Ja, wie Jonas schon gesagt hat, Funken passt da, glaube ich, auch, um in der Brennmetaphorik zu bleiben. Also seitdem hat es bei uns allen gefunkt und seitdem sind wir drei.
Was meinst du, Lukas, wenn du sagst, anders? Von der Qualität her oder habt ihr da, keine Ahnung, erstmal einen Hardrock-Song angestimmt?
Sowohl als auch. Also von der Qualität, von der Qualität auf jeden Fall, aber auch vom Genre oder ja, also wir haben halt irgendwie alles Mögliche erstmal ausprobiert und damals war das ja auch noch englischsprachig und wir hatten auf jeden Fall eine relativ lange Findungsphase, was irgendwie unsere eigene Musik anbelangt, weil wir auch alle immer ganz viel verschiedene Sachen gehört haben. Früher noch mehr als jetzt irgendwie. Wir haben uns dann irgendwann gegenseitig so viel Mucke gezeigt, dass es dann mittlerweile schwimmen wir alle so im gleichen Genre-Mix rum, was wir auch so privat hören. Aber damals war das noch viel unterschiedlicher. Und ja, ich glaube, deswegen hat es auch einfach ewig gedauert, bis wir mal so was gefunden haben, wo wir so alle waren, yo, lass mal das irgendwie weiterverfolgen und lass mal auf der Route bleiben.
Also wir haben jetzt geklärt, so genremäßig kann und will und soll man euch, finde ich auch immer besser, ja nicht so richtig festlegen, aber so rein optisch habt ihr euch ja schon auf eine, ich sag jetzt mal, optische Inszenierung geeinigt. Ist das das, was euch sowieso verbindet, wo ihr sagt, da sind wir sowieso alle ähnlich und das tragen wir jetzt nur noch außen? Oder habt ihr das extra passend zum Sound gemacht?
Also so richtig extra passiert bei uns gar nichts, würde ich sagen. Wir haben uns jetzt noch nie bei irgendwas, was wir machen, hingesetzt und gesagt, jetzt lass uns da mal überlegen, was es da für Optionen gibt. Das ist wirklich eigentlich, wir sind insgesamt, glaube ich, was das angeht, eher intuitive Menschen. Wir musizieren intuitiv und auch was so Looks und ja, Ästhetik im Allgemeinen angeht, sind wir da eher intuitiv und haben da aber auch einen ähnlichen Geschmack. Dass eigentlich alles so ein bisschen natürlich passiert ist und dann irgendwann wir an dem Punkt waren, so, das ist ja eh schon so passiert und das ist ja eh unser Geschmack, dann lass uns das doch jetzt mal feststecken und das dann auch mal weiterdenken. Hm. Also auch die Musikvideos sind alle sehr so spontan, intuitiv bei uns reingekommen. Wir mussten uns bei keinem Musikvideo hinsetzen und sagen so, oh ja, was könnte man denn da noch machen? Die Ideen waren einfach da und dann schmeißen wir uns so gegenseitig die Bälle hin und her und dann holen wir eben unsere befreundeten Personen, die dann auch die Videos umgesetzt haben, mit rein und dann ist es einfach so, ja, eher so im Flow. Und wenn wir, glaube ich, nicht in diesen Flow reinkommen, dann machen wir die Sachen auch eigentlich eher nicht. Also das,
ja, auf jeden Fall. Bisher war das immer so, wenn wir versucht haben, uns was zu überlegen, dann ist es eigentlich immer schief gelaufen. Und es musste eigentlich immer alles so spontan. Und das ist auch bei den meisten Songs, die wir schreiben, so. Wenn die nicht irgendwie relativ schnell fertig werden, dann sind die auch irgendwie nix. Das ist irgendwie bei fast allem so. Ich glaube, das einzige Mal, dass was geklappt hat, wo wir so mit einer Überlegung rangegangen sind, das war halt bei dem Titeltrack bei Brennen. Weil wir waren halt so, ja, okay, wir hatten, glaube ich, 16 Songs oder so. Da sind natürlich dann ein paar rausgeflogen irgendwie im Aufnahmeprozess. Wir hatten aber irgendwie keinen Song, der das Album so richtig abrundet. Und dann haben wir uns halt irgendwie überlegt, dass wir halt noch einen Titeltrack und noch irgendwie einen Abschluss für das Album, so ein Outro brauchen.
Ja. Umso besser, weil ich habe euch jetzt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, ja gesagt, dass ich finde, dass die Musik auch die Geschichte erzählt, ohne dass man den Text dazu hört. Ich hätte jetzt darauf gewettet, dass ihr ganz akribisch und detailliert schaut, was muss jetzt wie gemacht werden und so. Umso schöner, dass das einfach so ja intuitiv passiert und ihr ja sogar das auch so haben wollt, ne, und nicht irgendwie großartig verkopft rangeht. Vielleicht sprechen wir auch noch mal kurz drüber, dass ihr ja, also ihr drei präsentiert die Band immer nach außen auf dem Cover und in den Videos, aber eigentlich gibt's auch noch Doris, eure Schlagzeugerin, und auch andere Leute, die euch ja an den Drums dann quasi vertreten. Könnt ihr das mal erklären, was für ein Konstrukt ihr da fahrt und vielleicht auch, warum das so gekommen ist?
Wir waren ursprünglich mal, gab es noch ein viertes Bandmitglied, noch vor der Albumproduktion und allem. Auch noch mit aus diesen alten Schüler-in-Band-Zeiten irgendwie mitgenommen. Und dann war halt irgendwann der Part, wo sich diese Person halt irgendwie von uns getrennt hat, weil wir nicht mehr die gleichen Vorstellungen hatten, wo das alles so hingehen soll und wie wichtig uns die Band an sich ist, und wir drei sind halt irgendwie so geblieben und haben halt für uns gesagt, wir als Trio funktionieren so gut, was die Zusammenarbeit angeht und was unsere Vorstellungen und Wünsche angeht, dass wir jetzt nicht krampfhaft versuchen, wieder jemand Neues so feste in die Band zu integrieren. Und wir haben eh angefangen, irgendwie mehr am Computer zu schreiben mit direkt irgendwie Aufnahmen und so und dementsprechend halt auch dann einfach programmierten Drums. Und haben gesagt, das funktioniert und das werden wir so beibehalten. Und erstmal suchen wir uns halt nur Leute, die dann halt live mit uns spielen oder im Studio mit uns spielen. Funktioniert jetzt erstmal so ganz gut und wir sind da auch offen. Und falls sich irgendwann die eine Person findet, die auch noch in den restlichen Prozess mehr mit reinwächst, sind wir da auf jeden Fall offen für. Aber gerade sind es halt wir drei und werden halt live unterstützt.
Genau, also bei Jona, Lukas und ich sind einfach jetzt seit so vielen Jahren ja zusammengewachsen. Wir haben gesagt, eben diese vierte Person, die, mit der wir schon in der Schule waren, die kann man in dem Sinne nicht ersetzen und wollen wir auch nicht ersetzen. Da holen wir uns lieber die Unterstützung von Personen, mit denen wir uns auch gut verstehen. Das ist uns natürlich auch ganz wichtig, weil wir auch in erster Linie eine FreundInnen-Band sind. Und vielleicht wächst die Person oder irgendeine Person, vielleicht auch mehrere Personen, so rein, dass wir die irgendwann auch als Bandmitglieder bezeichnen. Aber weil wir das Album dann im Grunde auch zu dritt geschrieben haben und uns wirklich halt GästInnen entsprechend dazu eingeladen haben ins Studio und für live, ist dieses Album quasi mit vier SchlagzeugerInnen entstanden insgesamt, mit Writing, Aufnahmen, Live-Spielen.
Ja, finde ich voll gut und kann ich auch nachvollziehen. Sonst sitzt man da zu dritt und ist sich eigentlich einig und kann aber nicht losfahren und ihr hättet euch ja dann selbst blockiert und ihr habt ja schon lang genug die Lieder, ich sage jetzt mal, zurückhalten müssen. In welchem Zeitraum habt ihr denn die geschrieben? Ich kann mich erinnern, ich habe euch in irgendeinem Stream gesehen, das muss vielleicht so vor 2 Jahren gewesen sein oder 1,5 und da habt ihr schon einige der Songs gespielt. Das heißt, ihr habt diese Songs ja schon länger. Wann genau habt ihr die geschrieben?
Ich glaube, die ersten sind tatsächlich so seit bestimmt 2018, also natürlich nicht so, wie sie jetzt sind, aber so die einzelnen Ideen, einzelne Textfetzen, einzelne Riffs gibt es schon so seit 2018. Und Abend und Fremd, die auf dem Album sind, und Morgen, also diese Dreier quasi, die so ein bisschen zusammengehören für uns, das waren auch mit erste deutsche Songs, die wir überhaupt geschrieben haben, also die wir eben ja seit 2018 quasi haben und dann fürs Album natürlich nochmal sehr, sehr viel Arbeit gemeinsam mit unserem Produzenten Tobias Siebert reingesteckt haben, woran sie natürlich nochmal sehr gewachsen sind. Aber genau, im Grunde gibt es Songs, die erst in dem Prozess entstanden sind, ganz, ganz kurz vom Studio 2020 dann, und eben auch welche, die dann schon 2 Jahre alt waren.
Und wie schreibt ihr grundsätzlich Songs? Probt ihr regelmäßig und legt dann einfach los, quasi so wie Lukas das jetzt von der ersten Probe besprochen, erzählt hat?
Früher schon, also als wir halt auch noch einen festen Schlagzeuger mit in der Band hatten, war das wirklich so klassisch, wir treffen uns im Raum und spielen halt irgendwie, bis da was Songähnliches bei entsteht, irgendwie mit Handyaufnahmen und so, und haben dann halt irgendwann angefangen, gerade Lukas hat sich halt auch immer mehr so ins Recording und Producing irgendwie reingehangen. Und haben jetzt halt mittlerweile da auch echt ein ganz amtliches Recording-Setup in unserem Proberaum. Und als dann irgendwann der damalige Schlagzeuger halt nicht mehr so aktiv war, wir anderen aber noch Bock hatten, haben wir halt angefangen, irgendwie neu zu arbeiten und wirklich Ideen immer direkt aufzunehmen und quasi am Computer mit Recordings dann erste Songideen zu machen. Also dann kommt eigentlich meistens Lukas irgendwie mit einer Gitarrenidee oder ich mit einem Bass und wir fangen dann an, daraus ein Instrumental irgendwie grob zu bauen und dann kriegt Lina das zum Schreiben. Und genau, wenn der Text dann da ist, dann werfen wir nochmal Sachen wieder um und so. Also ja.
Ja, meistens, das bedingt sich irgendwie immer so gegenseitig. Dann komme ich mit einer Idee oder Jona kommt mit einer Idee, dann machen Jona und ich wieder irgendwas da drauf und dann schichtet sich das irgendwie langsam zu so einem Song zusammen. Dann schreibt Lina da einen Text zu oder hat vielleicht auch schon irgendwie Textideen sowieso vorher gesammelt und überlegt sich dann halt Gesangsmelodien darüber und dann nehmen wir das darüber auf und werfen dann meistens nochmal irgendwie alles über den Haufen, sobald dann halt der Gesang wieder da ist und versuchen es dann nochmal neu, um den Gesang besser rumzubauen und so ein Kram. Das ist immer schon ein relativ langer Prozess irgendwie.
Das heißt aber, um mal ein bisschen genauer auf dieses Band einzugehen, das zwischen euch besteht, kann es dann zum Beispiel sein, dass ihr beide euch irgendwas denkt bei der Musik und dass Lina vielleicht nicht sagt und sie einen Text dazu schreibt und ihr denkt, oh krass, genau daran hatten wir gedacht oder stimmt es auch häufig nicht überein oder habt ihr gar keine Geschichten dazu im Kopf?
Ich glaube weniger, weil wir jetzt beide auch nicht die großartigen Texter sind oder so. Also ist die Rollenverteilung bei uns auch in erster Linie aufs eigene Instrument beschränkt irgendwie. Wir haben dann über die Zeit angefangen, auch mehr auf die anderen zu hören. Aber ich glaube, in erster Linie schreiben wir halt wirklich ein Instrumental ohne jetzt Geschichten dazu im Kopf. Und das wird dann Lina überlassen irgendwie.
Geschichten sind es auf jeden Fall nicht, aber wahrscheinlich eher so ein Gefühl, was das irgendwie vermitteln soll. Also keine Geschichte, aber vielleicht das Gefühl der Geschichte ist meistens dann schon da irgendwie.
Du kannst es jetzt auflösen, Lina. Wie ist es, wenn die Instrumentals zu dir kommen? Lässt du dich dann davon inspirieren oder hast du Textideen und schaust, was kann drauf passen? Wie gehst du dann vor?
Nee, also schon in erster Linie die Musik. Also ich weiß ja meistens schon, wenn die beiden eine Idee haben. Und je nachdem, wie es bei mir dann so zeitlich aussieht, bin ich dann auch dabei und lass mich dann schon quasi, bin dann auch schon bei dem Festzurren der Ideen dabei und sitze dann immer schon daneben und schreibe alles auf, was mir so in den Kopf kommt. Mhm. Und genau, aber manchmal, wenn es auch einfach zeitlich nicht passt, kriege ich dann auch schon entweder einen fast fertigen Song, Instrumental oder ein Refrain oder so eine Minute und dann höre ich mir das meistens einfach ganz in Ruhe an und schreibe mir so alle Gedanken auf, die ich dazu habe. Und dann wird so ein bisschen gepuzzelt. Also ich sammle in meinem Buch immer alles, was mir so in den Kopf kommt. Also ich glaube, die meisten Personen, die so texten, kennen das, dass man manchmal einfach so einen Satz im Kopf hat oder vielleicht auch manchmal eine ganze Strophe schon oder so. Und da sammle ich immer alles drin. Und genau, dann weiß ich auch meistens relativ intuitiv, da muss das dazu. Und dann setze ich mich nochmal hin und schreibt nochmal, je nachdem kommen dann manchmal in diesem Teil des Prozesses auch Jona und Lukas dazu, dass ich den beiden halt quasi zeige, das habe ich bisher, werft ihr doch nochmal Gedanken ein, die ihr jetzt bekommt, wenn ihr meinen Text lest, einfach um nochmal eine andere Perspektive darauf zu bekommen und dann schreibe ich damit quasi weiter. Also so passiert es meistens, aber es ist auch sehr unterschiedlich, manchmal es gibt auch einzelne Lieder, wo ich direkt quasi einen kompletten Refrain im Kopf hatte, auch schon mit Melodie, den ich dann den Jungs geschickt habe und die haben was damit gemacht. Auch da ist es irgendwie alles sehr intuitiv und wechselt sich dann auch mal so durch. Also
ich finde deine Texte sehr außergewöhnlich. Mir fällt jetzt wirklich so auf Anhieb eigentlich so in Deutsch schon mal gar niemand ein, wo ich jetzt sagen würde, das ist ähnlich poetisch. Und ich tue mir auch so ein bisschen schwer. Ich weiß immer so grob, worum es geht. Und ja, hier, Achtung, Katze.
Hallo.
Ich weiß immer so grob, worum es geht und kann das immer erst so von der Atmosphäre, von der Stimmung erfassen und muss es aber so 2-3 Mal hören, um mich so reinversetzen zu können. Was ist denn jetzt der Kern der Geschichte? Also erst kommt was so emotional an. Du schreibst bestimmt nicht nur Songtexte, oder? Schreibst du auch Gedichte oder vielleicht so Kurzgeschichten?
Nee, also wenn, schreibe ich eher wissenschaftlich über die Uni oder so.
Oh, aber, okay.
aber das ist dann was ganz anderes.
Ja, das wären dann auch andere Songs wahrscheinlich.
Das wären wahrscheinlich sehr unerträgliche Songs.
Wann hast du denn den ersten Text geschrieben? Wie lange ist das her?
Boah, insgesamt in meinem Leben?
Ja, ja.
Wahrscheinlich, sobald ich sprechen konnte.
Ah, okay.
Also, ich habe schon immer sehr viel vor mich hingesungen, auch als sehr kleines Kind. Und so ein bisschen ist das auch unser Ding. Unser Vater macht das auch immer so, auch so aus allem, was man so tut, so Quatschlieder dichten oder so.
Ah.
Das, keine Ahnung, auch Jona und ich haben das halt als Kinder immer sehr viel auch zusammen gemacht. Unsere erste Band waren dann quasi wie so ärztemäßige Songs, wo wir auf Töpfen rumgeprügelt haben und dazu gesungen haben.
Das hören die Ärzte jetzt bestimmt gern, wo wir auf, so wie Ärzte, wo, als wir auf Töpfen rumgeprügelt haben.
Nee, so von den textlich inspiriert.
Also da Zitroneneis und so, ne? Meistens bestimmt.
Ja, genau, da wollten wir dann auch so sehr witzig sein und so. Und das haben wir so eigentlich schon immer gemacht. Also es gibt auch 1 Million Kassetten, die wir aufgenommen haben als Kinder, wo wir irgendwas singen. Und dass ich mich dann so richtig hingesetzt habe und das aufgeschrieben habe, war dann halt auch so, mit 13 hatten wir dann wirklich so unsere feste erste Band, wo wir dann auch geprobt haben. Dafür habe ich mich natürlich dann schon hingesetzt und das auch richtig aufgeschrieben und mir das überlegt. Aber vorher war auch Band immer so ein bisschen unser Spiel als Kinder. Also ich hatte dann mit Jona Bands und mit den anderen Kindern aus der WG, in der wir gelebt haben, hatten wir Bands und meiner besten Freundin hatte ich eine Band und es bestand eigentlich immer nur daraus, dass man halt irgendwas gesungen hat.
Aber das jetzt eher so im Spielerischen oder würdest du sagen, also jetzt ihr beide zumindest kommt aus einem musikalisch stark geprägten Haushalt, also hattet ihr immer Zugang zu Instrumenten oder wie hat es überhaupt angefangen mit Musik?
Also unser Vater ist auch einfach irgendwie ein großer Nerd, was Musik angeht und hat halt auch gerade als wir kleiner waren, immer selber was gemacht. Und also es gehörte zum Alltag eigentlich dazu, dass wir auch mit unserem Vater zusammen irgendwas aufgenommen haben oder dabei waren, wenn er irgendwas aufgenommen hat. Oder sei es irgendwie als Geburtstagsgeschenk für unsere Mutter irgendein Lied covern oder so. Also es war schon so in den Alltag integriert, würde ich sagen, bei uns.
Irgendwie war es bei dir, Lukas?
Ich hatte da jetzt irgendwie früher niemanden, mit dem ich das so irgendwie ausleben konnte. Bei mir hat das dann immer noch bei mir alleine im Zimmer stattgefunden, in meinem Kopf. Ich habe halt irgendwie, glaube ich, mit 10 angefangen, Gitarre zu spielen und habe dann halt irgendwie immer bei mir zu Hause zu Songs, die ich gerade cool fand. Meistens war das dann irgendwie Billy Talent oder Arctic Monkeys oder so. Halt alleine dazu Gitarre gespielt und habe mir dann halt vorgestellt, dass ich irgendwann auch mal Gitarre auf einer Bühne spielen will. Aber ich hatte da nie so jemanden, mit dem ich das halt ausleben konnte, bis ich halt dann die anderen beiden kennengelernt habe.
Ja, für Jona und mich auch immer sehr günstig gewesen, dass wir uns quasi schon immer ja hatten.
Ja, ich meine, auch so ein bisschen, dass man sich dann auch vielleicht auch mehr traut. Wenn da jemand ist, den man ganz, ganz eng kennt und so, ne, dann hat man ja, wenn du sagst, wenn ihr schon immer gesungen und so Quatsch gemacht habt und irgendwie immer Berührung damit hatte, dann ist vielleicht auch die Hemmschwelle nicht so groß, stelle ich mir jetzt mal so vor. Als wenn man jetzt vor Fremden oder nicht Fremden, aber vor anderen, sorry, ich habe mehrere Katzen, vor anderen irgendwie was dann machen muss oder so.
Ich wollte auch nur sagen, ich fand das damals war auch eine ganz schöne Leistung von Lukas, dass er halt gesagt hat, irgendwie ich komme jetzt einfach zu euch in den Proberaum und bringe meine Gitarre mit und wir gucken mal, was passiert. Also ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte zu dem Zeitpunkt.
Ich habe ja die ganze Zeit eigentlich darauf gewartet.
Genau, das wollte ich jetzt eben auch sagen, ob das für den Lukas irgendwie komisch war. Aber du hast es ja selber beantwortet. Du hast ja die ganze Zeit schon geübt in deinem Kopf und warst ja quasi total bereit, irgendwo einzusteigen.
Ja, voll, aber ich war trotzdem, also ich weiß noch, dass ich trotzdem irgendwie so saunervös war, als ich dann dazu gekommen bin, weil ich war so, oh krass, die sind halt voll cool und machen das schon die ganze Zeit und ich nicht und mal gucken, wie das jetzt wird.
Aber hat ja gut geklappt, immerhin. Ich habe mir jetzt mal die Songs ausgesucht, die ich jetzt am prägnantesten fand und wo ich sofort dachte so, oh, das war irgendwie was Besonderes. Der erste Song, über den ich total gerne reden würde, ist der Song Fenster Sims. Ein total düsterer Song mit einer sehr düsteren Thematik, aber musikalisch finde ich den eigentlich ganz warm und so ganz, ja, so schützend eigentlich. Habe ich das richtig verstanden? In dem Song geht es um Depression oder Suizid sogar?
Boah, es war schwer, die Thematiken so einzeln wirklich so festzurunden für mich, weil die Sachen einfach so ein bisschen so entstanden sind. Jetzt im Nachhinein würde ich schon sagen, dass wahrscheinlich ich da sehr viel so, ja, von der depressiven Episode verarbeitet habe und auch so ein bisschen, ja, was Lukas vielleicht auch eben so ein bisschen bezeichnet hat, so diese Angst vor allem, was kommt. Also, dass man ja auch manchmal so Tage hat, an denen man sehr gut damit klarkommt, nicht zu wissen, was als nächstes passiert oder was noch auf einen zukommt und sich vielleicht sogar ein bisschen darauf freut, aber dass es halt auch so Tage gibt, wo man dann einfach so wahnsinnige Angst vor allem hat, dass man halt, ja, sich am liebsten einfach verkriechen möchte und dass ja der Regen nie aufhört, dass man niemals ja wieder sein Zimmer verlassen muss.
War das ein Song, wo ihr nochmal nachjustiert habt? Weil ich finde, bei dem ist es total krass, der spitzt sich so richtig zu und ich kenne dieses Gefühl auch, ich denke mal, dass jeder Mensch das kennt, dass man irgendwie wie in so einer Falle sitzt von der Musik und auch vom, also halt sich wirklich ohnmächtig fühlt. Es war dann so richtig, als ob sich alles verdichtet. Seid ihr dann an solche Songs immer nochmal rangegangen und habt geschaut, wie können wir das noch höher ziehen?
An denen sind wir eigentlich gar nicht mehr so richtig rangegangen. Ich glaube, das war einer von denen, die irgendwie, das war noch einer von denen, die wir auch, glaube ich, so ziemlich zusammengeschrieben haben irgendwie, auch in so einem Raum mit unserem ersten Schlagzeuger noch. Und der war noch irgendwie sehr bandmäßig geschrieben, sehr alle zusammen in einem Raum. Und das sind auf jeden Fall Songs, die auch irgendwie ganz gut mit sowas fahren. Und das war auch einer von den Songs, die wir im Studio eigentlich ziemlich, da gibt's auch, glaube ich, gar keine Sachen, die wir noch drüber gespielt haben. Wir haben ja eh das ganze Album live eingespielt. Also alle zusammen in einem Raum, die Vocals später nochmal drüber. Das war echt einer von denen, wo wir auch gar keine Overdubs noch gemacht haben. Da kamen die Vocals dann noch drüber und dann war der eigentlich fertig. Also
wir haben auch nur ein oder zwei Takes gebraucht für den. Ja, oder eigentlich aber zwei oder drei oder so. Also der war relativ schnell rund.
Jetzt ist ja, was ihr euch definitiv auch teilt, ich weiß nicht, ob man das als Melancholie bezeichnen kann, so ein Hang zum Düsteren und so. Könnt ihr oder habt ihr für euch definiert, ihr hättet ja jetzt diesen Song auch richtig krass machen können. Ich habe jetzt eben gesagt, Suizid, der Song heißt Fenstersims. Das hätte man ja schon extrem machen können. Habt ihr für euch irgendwie definiert, oder da fängt die Melancholie an und da hört sie auf? Also da gehen wir jetzt nicht drüber. Es gibt ja zum Beispiel auch Gothic-Bands, die ihr zwar nicht seid, aber die sowas sehr explizit ausformulieren.
Ich glaube, das ist, Lina, einfach nicht deine Art, etwas explizit auszuformulieren, oder? Also wir haben uns ja jetzt nicht irgendwelche Grenzen abgesteckt, was geht und was nicht. Also ne, auch das, ich glaube, das ist eher wichtig, dass es halt echt ist, die Gefühle. Ich glaube, das ist uns allen da eigentlich das Einzige, was zählt. Aber ich glaube, sonst ist es einfach, würde ich sagen, nicht deine Art.
Ich glaube auch. Also Sachen für mich selber direkt zu wissen und klar formulieren zu können, würde, glaube ich, zu mir nicht passen. Dafür zweifle ich zu viel an jeder einzelnen Aussage, die egal welche Person trifft.
Aber nur weil du die Texte schreibst, heißt es ja nicht, dass es deine Geschichten sind. Ich würde das jetzt so empfinden, dass es nicht unbedingt alles, was jetzt hier besprochen wird, sind ja jetzt nicht deine ureigenen Emotionen, sondern ich sehe das jetzt schon so als von der Band gesendet, oder? Also dass jetzt Lukas und Jona auch sagen, ja, da kann ich auch mitgehen, da kann ich was mit anfangen, ne?
Auf jeden Fall. Sonst würden wir es ja, glaube ich, nicht abnicken. Also wir sind ja schon viel im Austausch irgendwie, was uns auch irgendwie gefällt und was nicht, was die anderen machen. Ich glaube auch, dass wir da schon immer irgendwie auf einer Wellenlänge sind bei den ganzen Dingen, die so auf dem Album passieren.
Also wir sagen uns auf jeden Fall auch schon immer deutlich, wenn wir irgendwas scheiße finden.
Also so intuitiv so ein Song hoch die Hände Wochenende gibt es jetzt von euch nicht.
Vielleicht das zweite Album. Vielleicht.
Wer weiß. Nee,
man auch mal Geld verdient.
Nee, ich glaube, das Ding ist halt, also es ist nicht, auf eine Art läuft das ja schon dann bei mir zusammen. Also wie du schon sagst, es ist jetzt ja nicht alles genau nur ich, immer eins zu eins. Das habe ich dann an dem Tag geschrieben, weil ich es so empfunden habe. Man verarbeitet ja auf eine Art textlich einfach Dinge, die einem passieren oder die deinem Umfeld passieren, die du mitbekommst. Aber es läuft natürlich schon bei mir zusammen, weil ich die Person bin, die es aufschreibt. Und ich fände es auch anmaßend zu sagen, dass ich etwas schreiben könnte, wo nicht ich auch drinstecke, weil ich glaube, das kann man nicht, weil deine eigene Perspektive, deine eigenen Erfahrungen und so schwingen ja immer mit drin und deswegen maße ich mir jetzt auch nicht an, komplettes Sprachrohr für Jona und Lukas mit sein zu können. Trotz dessen würden die beiden sich nicht auf eine Bühne stellen und mich Dinge singen lassen, die sie nicht auch quasi mit unterschreiben könnten. Und natürlich, weil Jona, Lukas und ich auch so wahnsinnig eng sind, spielen die beiden natürlich auch irgendwie eine sehr große Rolle, weil einfach so viele von meinen Erfahrungen auch Erfahrungen sind, die Jona und Lukas gemacht haben oder die sie miterlebt haben oder wo sie dabei waren oder sowas. Aber am Ende läuft natürlich alles durch meinen Kopf und meine Hand und ist dadurch durch mich gefärbt.
Ja. Richtig gefiltert vielleicht.
Gefiltert, ja. Schwarz gefiltert, ja. Ich habe jetzt schon, oder du glaube ich, Nina, ich weiß nicht, einer von uns beiden hat eben schon das Wort Ohnmacht gesagt. Und Ohnmacht ist auch so ein Song, da ist mir erstmal der Bass total positiv aufgefallen, fand ich voll schön. Und ja, ich dachte erst, Lukas spielt Bass und dann ist mir aufgefallen, nee, das spielst ja du, das stimmt ja gar nicht. Du spielst nur bei Drangsal Bass, ne?
Ja.
Also ja. Ihr tauscht da auch nicht durch.
Nee, wir tauschen da nicht durch.
Jetzt die Frage geht eigentlich auch wieder an Lina. Kostet dich das Überwindung, so ein Song? Und ich finde es super, wie du da am Ende aus dir rausgehst. Das sind so die Momente, weißt du, wo die Platte für mich jetzt was Besonderes ist und wo sie sich echt anfühlt für mich. Wenn du da so, ja, aus dir rausgehst, kostet dich das Überwindung, sowas auch live zu bringen? Weil du kannst es ja nicht halbgar bringen. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ja, live traue ich mich jetzt nicht so.
Nee. Also ich glaube, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir einfach so lange schon auch auf Bühnen stehen, dass ich da gar keine Scham oder sowas empfinde und ich bin da auch nur bis zu einem gewissen Punkt so ich, wie ich es jetzt bin. Mhm. Also ich gehe da, es ist natürlich auch Adrenalin und alles, aber so mit dem Moment, wenn ich auf eine Bühne gehe oder vielleicht auch mit den Momenten, wo ich mich vorher fertig mache und dann auf eine Bühne gehe, ist es ja wie ein anderer Zustand, in dem ich so bin. Mhm. Und da denke ich auch nicht mehr darüber nach, was ich gerade tue. Also ich denke keine einzige Sekunde auf der Bühne darüber nach, was ich gerade mache. Ich denke nicht darüber nach, was ich gerade spiele, was ich gerade für Texte singe, sondern das mache ich einfach auch wieder sehr intuitiv. Und ich schreie, glaube ich, auf Konzerten dann eher noch mehr als auf dem Album, weil wir auf dem Album haben wir dann eher die loweren Takes Lukas genommen, weil wir gesagt haben, sonst wird es ein bisschen too much und so. Es soll ja jetzt auch nicht so, ja, keine Ahnung, Metal, Doro Pesch-mäßig sein, sondern ja auch noch ein authentisches, verzweifeltes Schreien.
Ja, wir hatten, das tatsächlich haben wir die Vocals für Ohnmacht und auch für Fenstersims auch nochmal neu aufgenommen, weil die uns zu doll waren. Mal. Also es gab mal eine Version von Ohnmacht und von Fenstersims, wo die Vocals noch krasser geschrien waren, aber da waren wir so, ah, das ist uns jetzt ein bisschen zu Metal irgendwie oder fast schon zu Black Metal. Ja, deswegen hatten wir die dann nochmal in so einer etwas verzweifelteren Version irgendwie dann aufs Album gepackt.
Aber falls eine geile Black-Metal-Band noch eine Sängerin sucht.
Naja, geile Black-Metal-Bands mit Sängerin gibt es wahrscheinlich noch nicht so viele. Das heißt, da sollten möglichst viele Posten frei sein. Black-Metal-Sängerin fällt mir jetzt sogar spontan echt gar niemand ein. Also richtig Black-Metal. Melodic Death-Metal und so, klar, aber Black-Metal?
Oathbreaker.
Stimmt.
Die sind auch sehr geil.
Aber wahrscheinlich auch zu hipster für echten Black Metal, ne?
Black Gaze.
Ja, Black Gaze eher. Aber wie ist es für dich, Jona? Deine Schwester hat jetzt gerade gesagt, wenn sie auf die Bühne geht, dann ist sie quasi, ja, man kann sagen, jemand anders. Gilt es für euch auch wenn ihr jetzt nicht singt, dass das für dich wie ein Ablegen ist?
Also im besten Fall ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jemand anders bin, aber im idealen Zustand komme ich auch an den Punkt, dass ich nicht mehr nachdenken muss. Und wenn ich noch viel nachdenken muss, dann ist es auch eigentlich eher ein schlechteres Konzert. Und ich verspiele mich wahrscheinlich auch ein paar Mal öfter. Also es ist schon auch dieses irgendwie auf die Bühne gehen und einfach loslassen und sich einfach treiben lassen von dem, was man gerade macht. Irgendwie, das würde ich sagen, der ideale Zustand auf einer Bühne.
Auf jeden Fall. meistens ist es echt so, dass wenn man drüber nachdenkt, dann verspielt man sich einfach. Und ja, dann ist es sowieso, dann von da an geht es dann meistens nur noch bergab. Und da muss man ganz doll versuchen, nicht mehr dran zu denken. Aber wenn man dann natürlich ganz doll versucht, nicht mehr dran zu denken, denkt man natürlich daran und das ist einfach nur furchtbar.
Ich musste bei den beiden Songs, also bei diesen Enden, wo halt Lina so eskaliert, musste ich an Goethes Erben denken. Sagt euch das was? Goethes Erben, die Band?
Mir nicht.
Solltet ihr vielleicht mal anchecken. Goethes Erben ist eine ganz, also ich sag jetzt Gothic-Band, das wird dieser Band aber überhaupt nicht gerecht. Könnt ihr euch mal anschauen. Und auch sehr, sehr bekannt so in der schwarzen Szene. Und ich hatte deren Sänger mal interviewt und hab ihn irgendwie gefragt, wie ist es denn, wenn du bei deinen Konzerten immer so dunkle Themen behandelst? Und er sagte dann, die Leute kommen nicht zu einem Goethes Erben-Konzert, um Spaß zu haben, sondern die kommen, um vielleicht auch mal kollektiv zu heulen, ohne dass sie jemand dumm anguckt. Ihr grinst jetzt alle gleich. Von daher gehe ich davon aus, dass es auch so ein bisschen den Anspruch, den ihr habt, oder? Dass man da Themen behandeln kann und vielleicht auch mal weinen und sich scheiße fühlen kann, ohne dass jemand dumm guckt.
Ich finde, so eine Musik hat ja auch oft was sowas Kathartisches, also dass es sowas Befreiendes ist, wenn man sowas hört. Und man denkt sich so, ja, endlich fühle ich mich mal verstanden und endlich sagt mal jemand was, was ich irgendwie fühle und oder irgendwie oder vielleicht nicht mal sagt und oder es klingt so, wie ich mich fühle. Und ich finde, es ist oft eher sowas oder das, was ich halt auch bei anderen Bands mag, ist, wenn man sich das anhört und halt so ein, das ist so ein ganz spezielles Gefühl von so einer Befreiung ist irgendwie.
Genau, ich würde auch sagen, also wir selber stehen, glaube ich, auch bei den poppigsten Songs, die wir mögen, immer noch auf die melancholischen. Und ich glaube, das ist immer dieses, dass das halt was anderes mit einem macht. Also, dass auch die Lieder, zu denen ich total tanzen kann, oft die sind, die trotzdem auch so, ja, so eine Melancholie oder so in mir auslösen. Und dass es auch ein super schönes Kompliment ist, wenn wir das von Personen nach Konzerten bekommen irgendwie. Also wenn jemand zu uns gekommen ist und sagt, ich musste total weinen, aber das tat total gut und das war total schön. Oder ihr habt irgendwie Sachen in mir angesprochen, die mich an Sachen haben erinnern lassen und da was mit mir gemacht haben oder so. Und das kenne ich auf jeden Fall auch von anderen Bands oder Konzerten. Mhm. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen für uns auf der Bühne so, dass man ja auch Dinge dann rauslässt irgendwie und so auch verarbeitet auf eine Art vielleicht.
Ja, wir wollen auf jeden Fall Musik machen oder auch dann live performen, die etwas mit einem macht. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man Leute einfach nur kalt lässt und es so gar nichts mit einem macht. Selbst wenn das Leute scheiße finden, ist es immer noch besser, als wenn es Leuten egal ist irgendwie.
Ja, das finde ich auch. Das sehe ich ganz genauso. Und selbst wenn jemand sagt, boah, das nervt jetzt aber, dann finde ich, also weil vielleicht jemand mal was anderes probiert oder so, dann empfinde ich das trotzdem als positiv, weil ich mir denke, ja, was hat irgendwas in dir ausgelöst? Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Musik so vor sich hin plätschert und so gar nichts macht. Was ja leider sehr viel Musik, die in den Charts ist, leider macht.
Genau, und das war auch vielleicht, um da auch nochmal den Bogen zu schließen, was Lukas, finde ich, ganz cool zusammengefasst hat in diesem Ox-Interview, was als es auch so um unsere Klamotten ging und wie wir in den Musikvideos auftreten, halt so, das sind schon wir und das ist auch, wie wir uns selber sehen und auf der Bühne auch gesehen werden wollen und vor allem auch, dass man sich an uns erinnert. Weil wir wollen nicht, dass, wenn wir auf dem Festival spielen, keiner mehr weiß, wer wir waren. Und selbst wenn die sagen, ah, das waren doch die, die so albern aussahen, wissen die noch, wer wir waren und dass wir vier so zusammengehören und dass wir vier eine Band sind und nicht irgendwelche Leute, die man gerade vom Bierzelt auf die Bühne gestellt hat, so ungefähr.
Ja, ich glaube, der Erik von Papst hat es in dem Podcast-Interview gesagt, dass er das schade findet, dass er mit seiner Band immer nur positive Reviews kriegt, weil er irgendwie sagt, das bedeutet, das hören wahrscheinlich nur die Leute, die uns sowieso schon mögen und die anderen, denen sind wir sogar so egal, dass sie sich noch nicht mal hinsetzen und schreiben, wir sind scheiße. Und das stimmt irgendwie auch schon so ein bisschen.
Ja, voll.
Also ich glaube, das ist bei allen großen Bands so, ob man jetzt so eine Band nimmt wie jetzt Rammstein oder Korn, also um jetzt so originelle Bands zu nennen, ist immer so, entweder findet man die gut oder man findet die total scheiße. so dazwischen gibt's nichts. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch echt übel, wenn man sagt, ach, die Band, ach, die ist mir eigentlich egal. Das ist echt übel. Ich habe noch ein bisschen was rausgeschrieben zu dem Song Zum Verlieben da. Das klang für mich so ein bisschen so, nicht wie ein purer Liebessong an die Liebe, sondern auch wie ein bisschen so ein Hasssong an die Liebe. So der Wunsch, sich so zu verlieben. Ich gucke jetzt immer, ob Lina irgendwie so guckt. Ne? Der Wunsch, sich zu verlieben und irgendwie auch bei jemandem zu landen und zu bleiben und dann aber irgendwie zu merken, ich glaube, ich habe das nur just because gemacht, so irgendwie. Das hat so gewirkt, wie alle verlieben sich doch. Ich möchte mich auch verlieben. Ich weiß nicht, empfindest du Liebe als etwas Eigennütziges oder als etwas Egoistisches?
Boah, heftige Frage. Ich hatte auf jeden Fall, glaube ich, ganz lange oder sehr oft in meinem Leben das Gefühl, dass ich vielleicht zu egoistisch bin, um mich zu verlieben oder so. Mhm. Oder dass so viel, wie ich vielleicht auch mit mir selber beschäftigt bin, auch im Kontext mit Depressionen oder auch Künstlerin zu sein und darauf so fokussiert zu sein, dass ich auch gar nicht so richtig in der Lage bin, eine Partnerinnenschaft zu führen oder sowas. Mhm. Und ich glaube, dass das da auch ganz, ganz viel mit reinspielt. Und natürlich eben auch dieses Ganze, okay, wann muss ich mich selber in den Vordergrund stellen? Aber wann ist es vielleicht auch wert, mal mich selber zurückzunehmen oder sowas? Mhm. Und das dann auch noch, finde ich, im Kontext von Frau sein, weil ich immer das Gefühl hatte, es ist jetzt ein feministischer Verrat, wenn ich mal in irgendwas jetzt zurückstecke oder so. Oder Rücksicht auf jemand anderen nehme oder irgendwas für meinen Partner, meine PartnerInnen, wie auch immer, tue. Gerade wenn es halt darum ging, dass ich eine Partnerschaft mit einem Mann geführt habe oder ja was mit einem Mann hatte oder so, dass ich dann dachte, so, ich, wenn ich jetzt mal nicht mich selber priorisiere, ist das dann direkt ein feministischer Verrat. So.
Dann habe ich das doch richtig gedeutet, weil ganz am Anfang sagst du so, sie hat nicht so viel zu sagen, nur schönes Beiwerk oder so, ich kann es jetzt nicht eins zu eins sagen, aber da hatte ich das auch so in die Richtung verstanden. Interessant, aber nur so als Tendenz hast du das drin, ne? Grundsätzlich geht's ja irgendwie darum, du singst ja im Refrain, es geht immer nur um alles, geht immer nur um nichts, es geht immer nur um alles, es geht immer nur um mich. Also das klingt so ein bisschen wie, ich weiß eigentlich gar nicht, ist die Liebe jetzt voll viel wert oder ist sie gar nichts wert? So irgendwie, ne? Also ist nicht abgeschlossen. Genau, ist nicht abgeschlossen, der Song.
Nee, aber ich glaube, also wie Jona eben schon meint, ich glaube, das ist auch so keiner von den Songs.
Ja, das macht es vielleicht dann auch aus.
Der Song hieß aber auch ganz lang anders. Wir haben dem irgendwann dann mal absichtlich diesen schlageresken Titel gegeben, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Weiß das einer von euch noch, wie der heißt?
Geduldsamkeit. Der hieß erst Geduldsamkeit, stimmt, ja. Weil ich das in der am Anfang singe. Und das war eher so ein, okay, erstmal ein Titel, damit alle wissen, um welches Lied es geht, weil ich halt dieses Wort so schnell am Anfang singe. Und wir waren aber von Anfang an nicht so ganz happy mit diesem Titel. Und dann kam wirklich erst in dem Rewriting vom Demo, kam dann irgendwie wie auf die Idee, lass den doch Zum Verlieben da nennen, weil das singe ich ja, wir sind doch alle zum Verlieben da. Und wir fanden das halt so witzig, dass es dann so wie die Pop-Single des Albums klingt und dann gehst du da drauf und es ist einfach nur so ein Geballer. Und,
ja, eben. Ich bin vielleicht schon so kaputt, ich habe das schon gleich negativ, so Zum Verlieben da, habe ich gleich so interpretiert, so nach dem Motto, das ist das Ziel, das alle erreichen müssen, also so ein bisschen so ein sanfter Hinweis auf so dieses Mann, Haus, Hund, Kinder so irgendwie. Aber diese Schlagerkomponente, die Lukas jetzt angesprochen hat, habe ich gar nicht gesehen, aber stimmt, das könnte man auch so verstehen wie geboren, um zu leben, ne?
Zum Verlieben. Ja, absolut.
Ah, grausiger Song. Denn das
übel geil.
Gut.
Der Graf Icon.
Ja, der Graf schon, aber der Song, den finde ich ganz schlimm. Aber vielleicht muss ich revidieren. Finde vielleicht auch gar nicht den Song schlimm, sondern weil aus meiner Sicht es passt jetzt eigentlich voll gut in das, was wir jetzt gerade besprechen, weil ich finde, voll viele haben den Song so verstanden. Ich kann machen, was ich will. Ich bin geboren, um zu leben. Also so kam der bei mir an. So total Ego-Nummer irgendwie. So, ach, was interessiert mich, was mit den anderen ist? Geboren, um zu leben, was los? So irgendwie total unsympathisch fand ich den. Aber trotzdem, ich finde so, also das, weil du jetzt gesagt hast, eine schwierige Frage, Liebe ist, glaube ich, schon irgendwie auch immer egoistisch, weil du liebst ja jemanden, weil du auch geliebt werden möchtest.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, schwieriges Thema. Das musst du jetzt nicht klären.
Ich glaube, da versuchen Philosophen der Welt seit Anbeginn der Zeit irgendwelche Antworten drauf zu finden, aber es hat bisher noch niemand geschafft.
Ja.
Oder vielleicht auch schon, aber man weiß es nicht.
Es gibt wahrscheinlich mehrere Antworten. Das kommt immer ganz drauf an, in welcher Phase du bist, mit welchem Menschen man gerade verliebt oder nicht verliebt ist. Ich habe noch einen Song rausgesucht, über den ich gerne sprechen will. Da habt ihr auch ein Video dazu gemacht. Der Song heißt Fremd. Auch ein Gefühl, das ich kenne. So dieser Moment, wenn man das Gefühl hat, ich glaube, ich werde mir fremd oder man ist sich selbst fremd oder man kriegt eine Reflexion von außen und merkt irgendwie so, man hat gar nichts mehr mit der Person zu tun, die man vielleicht vor 5 oder 10 Jahren war und hat es gar nicht gemerkt. Das ist doch zum Beispiel jetzt ein kollektives Gefühl, oder? Da würde ich jetzt sagen, da hat Lina wahrscheinlich auch von euch beiden die Gefühle eingefangen, oder?
Ja, kann man schon sagen. Also es ist ja auch so offen, jeder fühlt ja auch irgendwie was anderes. Gerade bei so offenen Texten, das ist ja auch das Schöne daran. Also niemand wird ja genau das fühlen, was Lina gefühlt hat. Und Lukas und ich werden das ja vielleicht auch beide irgendwie auf uns beziehen, aber trotzdem nicht das Gleiche fühlen. Und das ist ja auch das Schöne daran. Aber ich finde mich da auf jeden Fall auch wieder.
Eher in der Tendenz von außen fremd bestimmt, weil fremd kann ja auch wieder mehrere Deutungsmöglichkeiten haben.
Nee, vielleicht bei mir auch eher so das Fremdeln mit sich selbst, mit eigenem Verhalten, mit einem vergangenen Selbst oder so. Das würde es bei mir, glaube ich, eher treffen.
Bei mir auf jeden Fall auch. Da kann ich einfach genau zustimmen.
Nee, weil fremd kann man ja auch verstehen, so im Sinne von gelenkt, die anderen betreffend. Das kann man das Wort ja auch definieren. Was hattest du im Kopf, Lina, als du... Ihr habt ja da auch so diese Vampir-Ästhetik genommen, was ja auch irgendwie was mit fremd zu tun hat.
Also ich glaube, für mich persönlich hat es auch immer eher Ersteres bedeutet, also eher mit sich selbst zu hadern und sich auch immer mal wieder vielleicht zu fragen, so, wer bin ich eigentlich und wer war ich eigentlich und bin ich damit zufrieden? Klar, aber wie Jona auch schon meinte, also ich mag insgesamt gerne die Art zu schreiben, wenn es so sehr offen ist, dass vielleicht auch eben Leute immer was anderes darin sehen. Also ich liebe das auch, wenn andere Leute so texten, dass man ich liebe das, wenn man das Gefühl hat, dass das Lied für einen selber geschrieben wurde und sich fragt, wie kann das denn sein, dass dieses Lied das für mich so bedeutet? Und deswegen mag ich das auch gerne, eben so offen zu schreiben und auch manche Dinge wieder so halb zurückzunehmen, die ich vorher gesungen habe, was ich, glaube ich, auch ganz oft mache und so. Erstmal, weil ich, glaube ich, auch eh so denke und so über Sachen nachdenke, aber eben auch, weil ich das mag, dass jetzt du da sitzt und deine eigenen Geschichten irgendwie im Kopf hast und andere Leute mir andere Geschichten erzählen, die sie damit assoziieren, wenn sie das hören. Und irgendwie vermischen sich dann auch diese ganzen Geschichten nochmal für mich. Also irgendwie bedeutet mir der Song selber jetzt auch was anderes, als er es vielleicht getan hat, als ich den geschrieben habe. Mhm. Weil wir den jetzt dann ja auch immer wieder bearbeitet haben, nochmal Kleinigkeiten verändert haben, jetzt öfters live spielen, das Video gemacht haben und dadurch wächst der Song so im Allgemeinen auch mit den Geschichten und den Bedeutungen, die andere Leute dem Song geben und wir selber irgendwie auch.
Dem Moment, wo man was veröffentlicht, gibt man das ja auch dann irgendwie den anderen Leuten. Dann ist es ja nicht mehr das von einem selbst, sondern dann gehört es ja irgendwie allen, die das gehört haben. Und jeder, der das gehört hat, verbindet ja irgendwie was anderes damit, weil jeder, der das gehört hat oder jeder, der das gehört hat, ja auch einfach das in einer anderen Position oder in einem anderen Lebensabschnitt gehört hat. Niemand kann ja irgendwie das Gleiche 100%ig nachempfinden.
Was mir bei dem Song extrem aufgefallen ist, und gerade jetzt, wenn wir sprechen, weiß ich auch, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Also wir reden ja die ganze Zeit darüber, dass ihr eine enge Bindung habt und dass ihr quasi die Band so schon lange so bildet und da ganz tief drin steckt. Und Drangsal hat ja in dem Song mitgesungen. Und ich habe dazu geschrieben, dass ich es krass fand, dass man voll gemerkt hat, dass er sich dir, Lina, angepasst hat. Also ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach war für ihn, der ja auch sehr originell ist, ne? Da jetzt irgendwie so einen Fuß reinzukriegen. Das hat auch bestimmt saumäßig Spaß gemacht, das Video zu drehen, oder?
Ja, voll. Ja. Nee, also erstmal hat Max sich da wirklich, was auch, glaube ich, niemand sich vorher vorstellen konnte, dass Drangsal wurde ja immer so als Zuchtmeister der Popmusik bezeichnet und in den ersten Demos war er ja auch nicht drin, dass er zu uns dazukommt und das macht, was wir wollen. Das konnte sich erst niemand vorstellen, auch nicht Tobi, unser Produzent. Aber Max hat auch den Song sich trotzdem noch zu eigen gemacht. Also er hat das umgesetzt, was wir wollten und was wir uns gewünscht haben, hat aber trotzdem auch noch seinen eigenen Stil und seine eigenen Sachen da reingebracht und dadurch das Lied auch nochmal total krass aufgewertet und verändert für unser Gefühl. Und war natürlich auch einfach super schön, dass er dabei war und das Video zu drehen war auch super, super schön, dass dann auch alle gekommen sind von unseren FreundInnen und wir das zusammen gemacht haben. Wir haben den ganzen Dachboden von einer befreundeten WG mit den Spinnenweben vollgehangen. Mhm. Alle zusammen standen wir da zu zehnt und haben die so gezupft und es war einfach auch ein sehr, sehr schönes Wochenende.
Aber ihr habt echt talentierte Freunde, also Freundinnen und Freunde, weil eure Videos, weil das klingt jetzt so, wenn man die Videos nicht gesehen hat, ne? Also erstmal habt ihr immer die gleiche Typo, wenn die Videos anfangen, dann sieht man schon mal, das ist von euch. Und dann sind die alle, deswegen, es wundert mich jetzt total, dass das jetzt, es klingt jetzt so ein bisschen wie, ja, dann gehen wir halt irgendwo hin, haben so eine Kamera, nehmen ein bisschen auf, einer kann schneiden, ja, mein Gott. Dann kommt noch so ein Filter drüber, so ist es ja nicht. Die sind ja extrem detailliert. Wie professionell arbeitet ihr denn da? Besprecht ihr das einfach so oder habt ihr richtig detaillierte Abläufe oder kommt es wirklich so zustande, weil die alle kreativ und talentiert sind?
Genau, also die Personen, mit denen wir die Videos gemacht haben, die arbeiten tatsächlich auch alle in dem Bereich. Also die haben das entweder studiert oder arbeiten auch als Fotografin oder Kameraperson beim Film oder so. Also das war dann jetzt in dem Sinne eher, dass wir einfach das Glück haben, auch mit sehr talentierten, tollen Leuten befreundet zu sein und dass wir deswegen mit denen so zusammenarbeiten konnten für die Videos. Also wenn wir die normal hätten anheuern und bezahlen müssen, dann hätten wir uns das auch niemals leisten können. So.
Ja, gut. Okay. Das hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert, wenn du jetzt gesagt hättest, wir haben da mal so ein bisschen rumprobiert und so. Also auch die Kostüme und so, wie das alles gemacht ist. Und das sieht schon alles sehr professionell aus. Ich habe mir das Video Zurück zu dir ausgesucht. Mein erster Gedanke, als ich es gesehen habe, war so, oh, wie viel cooler sind bitte Telefonzellen und Telefonhörer als Handy. Und erst, es hat ein bisschen gedauert, bis ich diese Lola Rent-Referenz gerafft habe. Lola Rent, ich habe es nicht mehr so genau im Kopf. Ich habe den Film damals geguckt, wirklich als der rauskam. Ich glaube, es ist doch so, dass Lola denkt, dass Lola losrennt, weil sie denkt, sie kann das heute Morgen und gestern beeinflussen.
Ich glaube, eigentlich will sie nur ihren Freund ja retten quasi, der ja in Schwierigkeiten ist und kriegt aber irgendwie immer wieder neue Chancen. Also es geht ja zweimal schief, ihr Rettungsversuch, und sie darf aber zweimal quasi wieder von vorne beginnen. Und beim letzten Mal funktioniert es halt dann. Aber ich glaube, das wird gar nicht so richtig in Kontext gesetzt, warum das jetzt so ist. Ich glaube, das ist einfach so in dem Film.
Ja, genau. Irgendwie verändert sich immer alles und irgendwie hat das was mit dem Rennen zu tun und man denkt eigentlich, sie rennt nur irgendwo hin, um was zu erledigen. Warum habt ihr das genommen? Inwiefern habt ihr gedacht, das passt jetzt auf den Song?
Also ich glaube, wir fanden den Film einfach alle sehr, sehr toll und auch der Lukas Kleimt, eben einer von unseren Fans, der da das Video hauptsächlich umgesetzt hat, fand den Film halt auch mal sehr spannend. Der hat eben Kamera studiert und arbeitet als Kameraperson. Und der Film ist ja auch so ein bisschen für so Filmhochschulen sehr spannend, weil er ja auch von Tom Tick war, auch als Abschlussfilm der Filmhochschule gedreht wurde und der da eben sich so krass ausprobiert mit diesen Zeichentricksequenzen und so, die auch so sehr untypischen Arten zu filmen und so. Deswegen fanden wir den Film alle einfach sehr spannend. Und ganz genau kann ich gar nicht mehr sagen, wie wir darauf kamen. Auch das war wieder einfach nur so eine Blitzidee, dass irgendwie der Song Zurück zu dir mit dem Tempo und dem, was der Song aussagt, für uns irgendwie so diesen Vibe hat, wie der Film auch. Und dann kamen wir so drauf, ey, dieses Rennen würde auch total gut auf den Song passen. Und dann kam so die Idee, ob wir nicht einfach quasi das den Film auf eine Art rippen sollen, um daraus ein Musikvideo zu machen.
Und du hast dann die Arschkarte gezogen, weil die beiden anderen mussten nur irgendwie anrufen und du musstest rennen. Ich stelle mir das, das sieht ja, wenn man jetzt nicht joggt, ne, gehst du regelmäßig laufen oder?
Nein.
Ja, das ist doch super unangenehm, oder?
Es gibt auch noch sehr, sehr viel Side-Content, wie ich auf dem Boden liege und sterbe, weil es waren auch noch irgendwie 32 Grad an diesem Tag.
Oh Gott.
Und ich bin wirklich, also ich hatte auch, ich war auch völlig fertig, hatte auch so 3 Tage so schlimm Muskelkater, dass ich kaum die Treppen zu unserer Wohnung hochkam. Und auch noch Sonnenbrand, weil ich da immer wieder über diese Brücke rennen musste, wo kein Schatten war. Und ich also, also wie gesagt, es gibt auch sehr, sehr viele gute Bilder, wo, keine Ahnung, irgendwie ich auf dem Boden liege und eine Freundin mir Eis auf den Kopf legt. Und keine
Ahnung. Also, ihr habt ja nicht die Straßen abgesperrt, oder?
Nee, also wir... Ich guck gerade kurz zu Max rüber, der auch dabei war, als wir es gedreht haben. Also wir waren so zu 6 oder zu 5 und Max und Mara, unsere beiden Freundinnen, die halt noch so zum Unterstützen dabei waren, standen jeweils am einen und am anderen Ende der Straße, um zu gucken, ob Autos kommen. Und dann, wenn gerade so da, okay, los, jetzt, aber ganz schnell.
Das heißt, das habt ihr in Solingen gedreht, wo dich auch Leute kennen, ne?
In Wuppertal haben wir es gedreht.
Ah, okay, in Wuppertal, ja gut, hätte ich auch gemacht. Besser woanders also gedreht.
Teil, die Rennsequenzen in Wuppertal und den Rest in Solingen.
Genau, also zum Teil halt auch wieder im Waldmeister, weil wir da fast alle unsere Musikvideos gedreht haben, eben die drinnen sehen. Das ist der Kulturverein in Solingen, in dem wir alle arbeiten. Und dann den Teil in der Telefonzelle haben wir in Solingen gedreht, weil wir da halt eine gute Telefonzelle wussten. Aber dann ist es auch tatsächlich passiert, dass während der Takes Leute kamen, die uns kannten und uns dann so Hallo sagen
wollten. und tatsächlich wollte auch eine Person während des Takes telefonieren.
Ja, das
und ich dachte, dass niemals jemand da hinkommt und halt mit einer Telefonzelle telefonieren will. Und da war da irgendwie so ein kleiner Junge, der halt irgendwie seine Mutter anrufen wollte über die Telefonzelle, weil sein Handy leer war. Und es war
aber der strange. War gut. Weil wir dachten erst so, scheiße, was denkt er sich denn? Der Arme muss sich jetzt auch noch so trauen und so 5 so schwarz beschminkte Gestalten anlabern, ob er jetzt auch mal telefonieren dürfe. Aber dann hat er so telefoniert und ging dann wieder raus und dann so, ihr sieht übrigens echt cool aus.
Ja. Der hat wahrscheinlich voll Druck gehabt, die Mutter. Ja, du rufst auf jeden Fall an, weißt du, wenn der schon kein Handy hat, dann war das wahrscheinlich so ein bisschen ja konservativer Haushalt oder so, keine Ahnung. Jetzt... Also wir könnten jetzt auch noch über die anderen Videos reden, aber ich finde, das war so am prägnantesten. Wer hat denn diesen Comic dann gezeichnet? Das ist ja nicht der Originalcomic, ne?
Nee, das hat auch ein Freund von uns gemacht, tatsächlich.
Boah, saumäßige Arbeit, oder? Das ist ja nichts, was man mal so in 10 Minuten macht.
Ja, also wirklich da, genau, Henning heißt der, das ist tatsächlich auch so der älteste Kindheitsfreund von Jona und mir, mit dem wir als Kinder zusammen in der WG gewohnt haben. Von unseren Eltern und der studiert so Medieninformatik und macht so Cartoon-Sachen und der hat die für uns gezeichnet.
Was würdet ihr sagen, wie viele Leute außer euch jetzt waren noch so grob an dem Album beteiligt?
Boah.
Mia hat die Fotos gemacht, hat ja auch das Artwork fotografiert, das du vorne auf der
Plattform hast? Das hat Dan Trautwein zusammen mit Max Rech gemacht. Dan hat auch zusammen mit Max Rech das Fremdvideo zum Beispiel auch gemacht.
Ah, okay.
Also genau, aber genau das Foto und auch das ganze Artwork von der Platte, das haben die beiden gemacht. Ja.
Genau, aber so, wir haben jetzt gerade, sind jetzt nochmal so durchgegangen, weil wir gerade so nochmal so, weil wir es auf dem in der Platte nicht haben, weil wir da nicht so gerne so viel Text drin haben wollten, haben wir keine Danksagungen so ausführlich in die Platte gemacht. Und das haben wir jetzt gerade halt nochmal so alles zusammengeschrieben für Instagram und auch welchen Leuten wir nochmal was schreiben wollen als Dankeschön. Und deswegen sind wir jetzt gerade so ein bisschen durchgegangen, aber es sind echt bestimmt nochmal, keine Ahnung, 15, 20 Leute an den Videos, eben die verschiedenen RegisseurInnen, Kamerapersonen, mit denen wir befreundet sind, plus unsere ganzen besten FreundInnen, die da eben standen, Essen gemacht haben, Sachen geschleppt haben, eben Spinnenweben gezupft haben. Natürlich
Straßen abgesperrt, ja.
Genau, Straßen, alles. wenn man mit uns befreundet ist, muss man zu allem bereit sein. Das ist es auf jeden Fall. Dann aber auch, ja, die anderen Personen, die mitgespielt haben beim Album, das sind ja dann auch doch ein paar am Schlagzeug oder Geige und Horn.
Ja, da ist ja noch so viel auch musikalisch drauf, was man ja jetzt gar nicht nur zu dritt abbilden kann.
Genau.
Auch Background-Gesang, ne?
Genau, Gesang haben wir auch ganz viele GästInnen noch, außer Max, die auch unter anderem Mia oder Search You und genau, oder auch Tobi, der das Album natürlich produziert hat und seine Frau Annette, die uns auch immer bei allem total viel hilft und natürlich die ganzen strukturellen Sachen von Thomas, von unserem Label, über Markus von der Promo, Booking, also es sind wahnsinnig viele Leute und wir spannen auch, glaube ich, fleißig einfach immer unser ganzes Umfeld so für alles mit ein. Deswegen kommen da, glaube ich, einige Personen zusammen. Also allein die ganzen tollen Leute, die im Hysterie- und Abfallvideo zu sehen sind.
Ja, auch ein sehr, sehr tolles Video und auch bestimmt sehr aufwendig zu drehen, oder?
Das war das, glaube ich, das einfachste Video.
Echt? Ich hätte jetzt gedacht, wenn jemand irgendwie dann falsch performt oder so, oder nicht falsch performt, irgendwie unpassend, dass das schwierig ist.
Ja, das haben wir dann einfach rausgeschnitten.
Also das ist tatsächlich auch wieder so, bei uns ist auch alles immer so halb geplant nur. Also bei den meisten Sachen, so Hysterie und Abfall oder so, da sind wir wirklich einfach da in den Waldmeistergang, in den Kulturverein, haben online rumgefragt in unserem Bekannten- und Freundinnenkreis, okay, wer hat Bock, in einem geilen Hexenvideo mitzuspielen? Bringt mal Klamotten mit, die dazu passen können. Und dann standen wir da mit den 20 coolen Flinter im Waldmeister rum, haben uns gegenseitig fertig gemacht, die Klamotten. Und dann hat Lisa von der tollen Band She-Dog, die jetzt auch mit uns bei der Release-Party gespielt haben, die hat das Video gemacht, hat dann quasi einfach nur draufgehalten, uns Kunstblut in die Hand gegeben und diese Maden und gesagt, guck mal, was euch so
ein. Okay, das ist ja umso besser.
Wir haben ja auch heute, She-Dog haben ja auch heute, also an dem Tag, wo wir das aufnehmen, eine Single veröffentlicht.
Also hört She-Dog.
Genau,
She-Dog. Genau, wir können jetzt, also wir kommen jetzt so zum Ende. Ihr habt jetzt She-Dog genannt. Es gibt viele geile Bands, so wie ihr. Ich meine, müsst euch mal überlegen, vor ein paar Wochen hattet ihr noch nicht mal ein Album draußen und hattet trotzdem diese geilen Ideen und diese geile Musik. Und ich bin ja immer darum bemüht, solche Bands irgendwie auszugraben, die auch nicht nur so ein bisschen gut sind, sondern halt so richtig geil wie bei euch. Gibt's irgendeine Band, wo ihr jetzt sagt, die kennt wahrscheinlich noch niemand, aber seid ihr eigentlich bescheuert? Hört euch die doch mal an, wie geil die sind.
She-Dog auf jeden Fall.
Unsere einzige befreundete NRW-Band auf eine Art, nein, die, wo wir so froh waren, die endlich mal gefunden zu haben.
Sag mal ein bisschen mehr, was findet ihr an denen toll?
Die machen irgendwie einfach auch Musik, die etwas in mir auslöst. Und also die machen eigentlich das, was ich irgendwie hören will. Einfach.
Die schaffen halt eine wahnsinnig einnehmende Atmosphäre zu schaffen, irgendwie auch mit, die sind auch irgendwie ein Trio und dementsprechend ja auch eigentlich recht limitiert in ihren Möglichkeiten, so also Bass, Gitarre, Schlagzeug, zweimal Gesang, sehr klassisch, aber schaffen für mich auf jeden Fall eine unglaubliche Sogwirkung zu schaffen, die einen gerade live irgendwie einfach in den Bann zieht und irgendwie in die tiefsten Abgründe führt. Das finde ich sehr besonders irgendwie.
Ja, und war für uns, glaube ich, sehr empowernd, so eine Band kennenzulernen und uns mit denen anzufreunden, weil die auf eine Art, auch wenn die Musik auch sehr anders ist als unsere, aber trotzdem das machen, wie wir auch gesehen werden wollen, dass sie so ihre eigene Welt kreieren und auch irgendwie das verkörpern und so aussehen und die ganze Ästhetik dazu passt, was die auch für Musik machen und was die Aussage dahinter ist. Und jetzt bei der Release-Show war irgendwie, waren auch unsere Eltern und so, und meine Mama meinte halt so, die haben angefangen zu spielen und ab Sekunde eins war ihr so schlecht, weil die so wuchtig waren und einem so alles um die Ohren geknallt haben, dass ihr so richtig, ja, flau im Magen geworden ist, weil es so krass war. Und ja, das fand ich, beschreibt es ganz gut. Und genau, das ist so, würde ich sagen, unsere Band, Lieblingsband.
Okay, wir haben jetzt zwei geile Slogans. She-Dog, die Band, die das spielt, was Lukas Korn hören möchte. Oder She-Dog, die Band, die so spielt, dass der Mutter von Lina schlecht wird.
Ja.
Also ich höre es mir auf jeden Fall an.
Auf jeden Fall weiterverfolgen, die Band. Ich weiß, ich weiß, was jetzt noch da rauskommt, weil ich die Songs, die jetzt demnächst noch erscheinen und auch der Song, der heute erschienen ist, die habe ich aufgenommen und produziert und gemischt und so. Und das wird auf jeden Fall sehr gut.
Wenn wir nächstes Mal uns hier irgendwie treffen, um über eure Musik zu reden, dann müssen wir auch über das Produzieren nochmal reden und über andere Dinge. Jetzt habe ich das Wort Slogan gesagt, deshalb habe ich eine interessante Abschlussfrage, die jeder von euch einzeln spontan beantworten kann. Stellt euch vor, eure Band müsste Werbung machen, jetzt mal unabhängig davon, dass Werbung machen meistens scheiße ist. Für was könntet ihr mit eurem Sound werben?
Antidepressiva.
Antidepressiva? Vielleicht ich eher. Gibt es Depressiva? Nein.
Für sehr fröhliche Menschen.
Ich will das Gegenteil. Genau. Ich will das Gegenteil sagen.
Aber mir fallen spontan so 5 Leute ein, wo ich sagen würde, die können ein bisschen depressiver gebrauchen. Die sind so ungebremst fröhlich. Das kann nicht wahr sein.
Juna, hast du auch noch was?
Für Lakritz vielleicht.